Ich habe viele dieser Einsätze gemacht und mir nie den Raum gegeben, also nicht nur in dieser Situation in der Ukraine, sondern mir auch davor nie den Raum gegeben, meine Seele hinterherkommen zu lassen. Mein Anspruch ist weder zu zeigen, guck mal, wie gefährlich, oh mein Leben, ich bin ja die taffe Kriegsreporterin, noch ist mein Anspruch, die große Geopolitik zu erklären. Mein Anspruch ist, die Geschichten der Menschen zu erzählen. Wie auch wirklich große Teile dieser Partei, der CDU und CSU, über Mitmenschen sprechen, über Menschen mit Migrationshintergrund, Geflüchtete, da wird mir wirklich Angst und Bange. Und das hat mit christlich und Nächstenliebe überhaupt nichts mehr zu tun. Wenn ein Mensch wie Martha, die das Grausamste erlebt hat und in diesem KZ ist, sagt, ihre Hoffnung ist der Mensch. Also wenn sie das kann, dann finde ich, ist es eigentlich auch Pflicht von allen anderen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Über das Ende. Mein Name ist Konstantin Sacher, ich bin Redakteur von Chrismon und spreche mit interessanten Leuten über den Tod und den Sinn des Lebens und heute mit Sophia Meyer. Herzlich willkommen.
Vielen lieben Dank für die Einladung.
Frau Meyer, ich stelle Sie gleich unseren Hörerinnen und Hörern ausführlich vor, aber unsere erste Frage ist immer die gleiche und die lautet, wann haben Sie denn das letzte Mal an Ihren eigenen Tod gedacht?
Tatsächlich ist es gar nicht so lange her, weil ich vor kurzem im Libanon war, wo gerade massiver Krieg herrscht und dort in ein, zwei Situationen war, in denen ich tatsächliche Angst hatte. Und das ist was, was ich in meinem Beruf als Krisenreporterin eher selten habe. Ich habe immer Respekt, aber ganz selten gibt es Situationen, in denen ich wirklich Angst habe und darüber nachdenke, dass der Tod rein theoretisch und vielleicht sogar rein praktisch relativ nah sein könnte gerade.
Wollen Sie eine dieser Situationen gleich schildern vielleicht?
Ich war im Süden des Landes unterwegs, wo gerade die israelische Armee heftig bombardiert und man fährt da über wirklich durch Geisterstädte. Da sind kaum noch Menschen, weil alle geflohen sind und vertrieben wurden. Und man kann irgendwann den eigenen Sinnen nicht mehr trauen. Ist das, was ich gerade höre, ist das ein Wind? Ist das eine Drohne? Ist das ein Kampfjet? Und da ist es tatsächlich so, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass jeden Moment irgendeine Rakete einschlagen kann. Und man natürlich keinerlei Macht darüber hat. Man ist dem ausgeliefert. Man ist der Gefahr von oben ausgeliefert und kann das überhaupt nicht beeinflussen. Und meistens funktioniere ich in diesem Moment. Ich mache einfach meine Arbeit und setze mich mit dieser Realität nicht ständig auseinander, weil sonst könnte ich nicht funktionieren. Aber es gibt diese leisen Momente, wo dann dieses Bewusstsein kommt, wo ich eigentlich gerade bin und wie gefährlich das ist. Und dann kommt die Angst für einen Moment. Und dann geht's aber wieder weiter.
Ich frage da gleich nochmal nach, aber weil Sie jetzt ja auch schon Ihre Arbeit erwähnt haben, stelle ich Sie doch vielleicht erstmal den Hörerinnen und Hörern vor. Und dann können wir da vielleicht gleich nochmal anknüpfen. Sophia Meyer ist Journalistin, sie ist Kriegsreporterin und hat aus vielen Kriegs- und Krisengebieten dieser Welt berichtet, unter anderem aus Afghanistan, aus Syrien, aus der Ukraine, aus Palästina, Israel und dem Libanon, wie sie ja auch gerade schon erzählt hat. Sie hat für ihre Arbeit viele Preise bekommen, unter anderem, das sage ich in diesem christlichen Podcast, den katholischen Medienpreis. 2023 habe ich gelesen. Und sie hat das Buch geschrieben, Herz aus Stacheldraht, eine Kriegsreporterin über verlorene Menschlichkeit und die Doppelmoral des Westens, das 2025 erschienen ist. Jetzt ist es zwar schon 2026, aber ich denke, die Themen sind aktuell genauso jetzt wie letztes Jahr. Und ja, Sie berichten, haben Sie ja auch gerade schon erwähnt, aus Krisen und Kriegsgebieten. Ich wollte eigentlich auf eine Szene aus Ihrem Buch eingehen, wo Sie in der Ukraine waren, aber das brauchen wir jetzt gar nicht, weil Sie haben jetzt ja eine aktuelle Szene erzählt, die jetzt noch gar nicht so lange her ist, aus dem Libanon. Ich wollte gleich mal danach fragen, sind Sie ja wahrscheinlich irgendwie gekennzeichnet als Presse, als Reporterin oder nicht?
Das ist sehr situationsabhängig. Das kann ich nicht pauschal beantworten. In der Ukraine, an der ukrainischen Front, auf jeden Fall. Da hat man im besten Fall einen Helm und eine Weste, auf der auch Presse steht. Aber das kommt wirklich immer auch auf den Kontext an. Wo bin ich? Wie habe ich überhaupt eine Akkreditierung, eine Erlaubnis? Wie offensichtlich will ich Journalistin sein? Könnte es mich nicht vielleicht sogar mehr gefährden, wenn ich mich zu erkennen gebe? Also es kommt immer drauf an. Und selbst wenn, ich glaube, vergangenes Jahr war das tödlichste Jahr für Journalisten seit langer Zeit. Insbesondere in Palästina werden sehr, sehr viele Journalisten getötet, die gekennzeichnet sind Eisseuche. Das heißt, das kann am Ende sogar auch die Gefahr erhöhen.
Genau, da wollte ich jetzt drauf hinaus, weil Sie haben jetzt ja vom Libanon erzählt. Das heißt, die Gefahr, die Sie jetzt gestellt haben, wäre von der israelischen Armee ausgegangen wahrscheinlich. Oder auch von der Hisbollah oder?
Nein, vor allem von der israelischen Armee, genau.
Und da sind Sie, da waren Sie da jetzt als Presse sozusagen erkennbar?
In verschiedenen Kontexten ja und in anderen nicht.
Okay. Ich dachte jetzt in dem einen, wo Sie Angst hatten, weil ich da jetzt mir vorstellen wollte, achtet die israelische Armee Ihrer Erfahrung nach darauf oder eben nicht in dem Fall? Das war das, was mich...
Also meiner Erfahrung nach kann das je nachdem, wenn ich in dieser Region unterwegs bin, auch gefährlicher sein, wenn ich mich als Presse zu erkennen gebe. Ich werde es nie vergessen, es war direkt nach dem 7. Oktober, war ein guter Kollege von mir, den ich auch persönlich kannte, der als Fotograf für Reuters gearbeitet hat, an der Grenze nahe zu Israel mit Kollegen und Kolleginnen, die dort gefilmt haben. Alle als Presse zu erkennen, mit den Westen, mit dem Auto. Er wurde getötet, eine andere Kollegin wurde schwer verletzt und sitzt bis heute im Rollstuhl. Deswegen, wir haben diese Vorfälle, das sind Kriegsverbrechen, das sind die gezielten Tötungen und Angriffe auf Journalisten durch die israelische Armee. Wir haben die im Libanon erlebt, im Kleinen, wir haben die in Gaza im Großen. Und deswegen ist die Presseweste oder die Kennzeichnung nicht per se, sorgt nicht per se für mehr Sicherheit.
Und es war da, wurde da auch geklärt, dass das wirklich von der israelischen Armee war, diese Angriffe?
Ja, das wurde geklärt. Da gibt es auch Ermittlungen zu. Mhm.
Jetzt haben Sie ja schon ein bisschen so Ohnmacht erwähnt, gerade das Gefühl, was man da hat. Wie fühlt sich Todesangst, die Sie ja letztlich hatten, anscheinend kurz in dem Moment, wie fühlt sich das an? Wie können Sie das versuchen zu beschreiben?
Das ist eine große Frage. Also ich würde auch da im Libanon nicht sagen, dass es wirklich die Todesangst war. Es war eine Angst. Sie hatten vorhin kurz die Ukraine angesprochen. Vielleicht würde ich das einmal doch kurz mit reinnehmen, weil ich da wirkliche Todesangst gespürt habe. Wir waren im Westen der Ukraine, die Dreharbeiten waren abgeschlossen, also im vermeintlich sichereren Westen des Landes und sind über eine Brücke gefahren. Und 10 Sekunden später spürt man, man hört ihn gar nicht, man spürt den ersten Einschlag und das Auto vibriert und man denkt sich im ersten Moment, hä, was war das? Und dann war uns relativ schnell klar, okay, da ist eine Rakete eingeschlagen. Und dann ist noch eine eingeschlagen und noch eine eingeschlagen und noch eine eingeschlagen. Und das ist genau das, was ich eben meinte, das ist ein möglicher Tod von oben, den man nicht beeinflussen kann. Spannenderweise habe ich damals direkt mein Handy genommen und gefilmt. Nicht, weil ich so eine großartige, tolle, mutige Reporterin bin. Ich glaube eher, dass es ein Mechanismus ist, im Moment, die ich empfunden habe, Todesangst, das zu tun, was ich am besten kann. Irgendwas zu tun, das mir Halt gibt, das mir Sicherheit gibt. Und was kann ich am besten? Ich kann filmen. Ich bin eine Reporterin. Und habe dann einfach diese Szenen, während wir in diesem Auto saßen, gefilmt, aus dem Fenster gefilmt, das alles sozusagen eingeordnet, mitgenommen, wie man beim Fernsehen sagt. Und das war für mich ein Vehikel, um mit dieser Todesangst umzugehen. Wir haben später festgestellt, dass die erste Rakete ungefähr 120 Meter weit weg von uns eingeschlagen ist. Es waren dann mehrere, es wurden auch Menschen bei diesem russischen Angriff getötet. Da ging es natürlich darum, die kritische Infrastruktur zu treffen, Brücken, Gleise, um den Nachschub einzuschränken. Und ja, danach aber, das ist, glaube ich, auch ganz spannend, danach, als wir in Sicherheit waren in Polen, wurde so viel Adrenalin freigesetzt. Wir haben gelacht, also mal völlig übertrieben, ne? Wir waren so, Mensch, was wir da jetzt erlebt haben, das war ja verrückt und lustig. Und danach bin ich direkt zu meiner Produktionsfirma und habe aus dem Erlebnis einen Beitrag geschnitten und war wieder im Funktioniermodus. Und habe erst danach verstanden, was mir eigentlich passiert ist und wie ungesund ich auch damit umgegangen bin, indem ich dem nicht den Raum gegeben habe, diesem Erleben und dieser Todesangst.
Im Buch steht, es war am 24. April 2022, jetzt sprechen wir im April 2026, also fast 4 Jahre her. Die Gefühle, die Sie jetzt schildern, kommen die nochmal so hoch jetzt, wenn Sie, oder haben Sie es jetzt auch schon so oft erzählt, vielleicht, dass Sie jetzt das irgendwie langsam abgelegt haben? Oder hat das schon so ein Potenzial, immer wieder dann hochzusteigen?
Also ich habe es gar nicht so oft erzählt und ja, es hat auf jeden Fall das Potenzial. Ich habe damals dann, also ich glaube, man muss verstehen, ich habe viele dieser Einsätze gemacht und mir nie den Raum gegeben, also nicht nur in dieser Situation in Ukraine, sondern mir auch davor nie den Raum gegeben, meine Seele hinterherkommen zu lassen. sei es, dass ich in Afghanistan war, in Syrien. Man erlebt dort eindringliche Dinge auf verschiedenen Ebenen. Ich habe meine Seele nie hinterherkommen lassen. Und bei der Ukraine dann auch nicht in dieser sehr extremen Situation. Und habe dann irgendwann festgestellt, Sophia, so funktioniert das nicht. Du musst, wenn du diesen Beruf, und das ist für mich weitaus mehr als ein Beruf, weiter ausüben möchtest, deinen Standards entsprechend, dann musst du dir Raum geben. Und habe dann damals auch insbesondere dieses Ereignis Ukraine traumatherapeutisch gezielt aufgearbeitet. Und das hat mir auf jeden Fall geholfen, aber nicht insofern, dass ich jetzt davon abgekapselt bin. Also wenn ich jetzt darüber spreche, fühle ich das noch und ich bin da vor Ort und ich spüre vielleicht nicht mehr die Todesangst, aber ich spüre, dass es ein sehr prägendes Erlebnis in meinem Leben war.
Lass mich nochmal nachfragen, weil ich vorhin fragte, wie hat sich das angefühlt? Also das habe ich zum Glück noch nicht erlebt, sowas. Aber man kennt ja selbst so Situationen, wo man auf einmal riesig Angst bekommt. Also es zieht einen so ein bisschen zusammen. Man ist irgendwie erstarrt und dann merkt man, okay, vielleicht es geht doch irgendwie weiter oder so. Ist das das Gleiche nur gesteigert oder hat es doch nochmal eine andere Qualität?
Sie meinen so ein flaues Gefühl im Magen und ja, solche Dinge?
Ich dachte jetzt ganz andere Qualität, aber ich war letzte Woche Skifahren, mein Sohn hat sich verletzt, ist beim Sprung hingefallen, muss dann tatsächlich auch mit dem Helikopter abgeholt werden, war nicht so schlimm, wie es am Anfang aussah, aber das ist sowas, ich sehe den Sturz und beim Skifahren, man weiß, da kann viel passieren und dann zieht sich so zusammen, man ist so geschockt erstmal und dann versucht man was zu machen, haben sie ja auch gemacht mit dem Filmen, aber deswegen, ich versuche herauszufinden, ist das das gleiche Gefühl in gesteigert oder ist es doch nochmal ein ganz anderes Gefühl vielleicht?
Ich glaube, es ist schon sehr ähnlich, dieses Geschock, dieses Oh Gott. Aber ich kann das gar nicht so genau benennen, weil ich so schnell in einen anderen Modus geschaltet bin, eben aus Selbstschutz, aus auch Überlebensinstinkt. Wobei eine Freundin zu mir damals meinte, hä, aber die normalste Reaktion wäre doch, das Auto anzuhalten und sich irgendwo rauszuspringen und auf den Boden zu legen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das die beste Reaktion gewesen wäre. Das Verrückte war ja, wir waren damals in diesem Auto und du hast ja nicht nur diese Bedrohung von oben, du weißt ja nicht, was ist das Richtige. Fahre ich schnell? Fahre ich zurück? Fahre ich links? Fahre ich rechts? Bleibe ich stehen? Springe ich aus dem Auto? Also am Ende kann dir in diesem Moment niemand sagen. Und ich glaube schon, dass es dieser Schock ist, nur gesteigert, aber der dann bei mir ganz schnell in Handlung übertragen wurde. Und dann habe ich das gar nicht mehr gespürt. Aus Selbstschutz heraus. Ich glaube, der Mensch hat schon wirklich so unbändige Fähigkeiten, auch in der schlimmsten Situation für sich Sorge zu tragen. Und das habe ich ja in dieser Form am Ende getan, indem ich mich nicht diesem massiven Schockgefühl weiter ausgesetzt habe, sondern einfach was Produktives in Anführungsstrichen, getan habe und gefilmt habe.
Das ist ja so ein bisschen das Ohnmacht und das andere ist so Selbstwirksamkeit. Braucht der Mensch ja. Er muss sich zeigen, dass er irgendwie, dass er selbst was in der Hand hat. Und in dem Fall, ob es jetzt das Beste war, weiß man nicht vorher, aber es hat sich jetzt richtig herausgestellt, dann wegzufahren in die eine Richtung. Das schreiben Sie ja im Buch aus. Sie sind dann wieder zurückgefahren in die Stadt, wenn ich mir das richtig jetzt gemerkt habe. Nee, dann sagen Sie, wie war es?
Wir sind dann einfach ganz schnell aus der Stadt raus. Aus der Stadt raus. Waren eher auf dem Weg Richtung Polen und das war die richtige Entscheidung.
Ja, ich hatte mir jetzt noch überlegt, dass ich Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie haben Ihre Seele nicht
nachkommen lassen.
Da habe ich natürlich als Theologe hellhörig geworden, weil es gibt eine unterschiedliche Weisen, wie man das Wort Seele benutzen kann. Aber ich wollte zumindest nachfragen, was Sie denn meinen mit Seele, wenn Sie von Ihrer Seele sprechen.
Mein Innerstes, meine all das, was sich in mir angestaut hat, in meinem Innersten, traumatisches im Sinne von, wie in der Ukraine, Todesangst, traumatisches, aber auch im Sinne, dass ich mich in meinem Beruf immer wieder mit traumatisierten Menschen, Kindern auseinandersetze, aber in diesen Momenten immer funktionieren muss und das auch was mit meiner, jetzt sage ich es wieder, Seele macht. Ich habe tatsächlich auch politische Philosophie in Teilen studiert. Ich sollte eigentlich eine bessere Definition von Seele parat haben, aber ich kann das einfach wirklich nur als das, was ich in meinem innersten Kern bin und was ich fühle und da, wo sich eben diese Erlebnisse und diese in Teilen eben auch traumatischen Begegnungen irgendwo festsetzen, verankern in mir. Ja, und
ich glaube, es ist ja vielleicht auch das Schöne an dem Wort Seele, dass es sich der Definition erstmal so ein bisschen entzieht. Man kann natürlich dann von Platon, was weiß ich, die Substanz der Seele, aber das ist ja eher abstrakt und weit weg und wir benutzen das ja oft im Umgangssprachlichen, um eben etwas zu sagen, was wir eigentlich nicht anders ausdrücken können, nämlich wie Sie es jetzt so versucht haben, so das Innere unseres menschlichen Seins, ja, Was ist das? Sind wir Körper, sind wir Seele, sind wir ein gemeinsames? Und auf jeden Fall erleben wir alle sowas, wo wir berührt werden können auch. Ja? Wahrscheinlich. Mhm. So ähnlich habe ich sie jetzt verstanden.
Auf jeden Fall. Und das ist der Ort, wo sich eben dieses potenziell Traumatische abspeichert. Natürlich auch die schönen, die wundervollen Begegnungen, die auch Kraft geben, die mich auch immer wieder zurückkehren lassen. Aber egal, was ich dort erlebt habe, in welcher Form oder in welcher Ausprägung, man muss sich Raum geben, um zu verarbeiten. Und das habe ich lange nicht getan.
Jetzt kommt die Werbung. Kennen Sie Chrismon eigentlich schon? Bei uns dreht sich alles um das Leben. Freude und Leid, Glück und Unglück, immer mit dem Blick auf Lösungen. Mut zum Leben, das ist Chrismon. Wenn Ihnen das gefällt und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, werden Sie Digitalabonnent. chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.
Nun sind Sie ja Reporterin und Reporter und Reporterinnen suchen nach den guten Geschichten, wollen immer gute Geschichten, brauchen Sie auch für Ihren Beruf, jetzt völlig ohne Wertung. Und dann hat sich denn durch dieses Erlebnis in der Ukraine oder vielleicht auch andere in Ihrem Vorgehen bei der Arbeit etwas geändert? Oder ist es dann einfach letztendlich dann doch, ja, wie sag ich mal, der Weg zur guten Geschichte gewesen? Und das braucht es halt einfach, dieses Risiko, damit die gute, was auch immer das bedeutet, können Sie gerne auch erklären, was Sie darunter verstehen, Geschichte zustande kommt.
Also auf den Raketenangriff und diese gute Geschichte hätte ich tatsächlich verzichten können, auch wenn ich natürlich jemand bin, der immer gerne gute Geschichten erzählt. Darauf hätte ich sehr, sehr gerne persönlich verzichtet.
Darf ich nur ganz kurz anfangen, weil aber das verstehe ich und glaube ich Ihnen auch, aber gleichzeitig lebt ja das, was Sie jetzt machen, ja schon auch von solchen Erlebnissen. Nicht vielleicht, dass die direkt neben Ihnen einsteckt, aber Sie gehen ja dahin. Also insofern so richtig verzichten können Sie ja eigentlich nicht drauf, dann, wenn Sie Kriegsreporterin sind.
Aber mein großer Wunsch ist, wenn ich vor Ort bin, und das versuche ich auch mit meiner Arbeit, und ich glaube, da hat sich schon so ein Weg für mich entwickelt. Ich war vor 10 Jahren eine andere Sophia, die andere Schwerpunkte gelegt hat, die auch Menschen vor Ort anders begegnet ist, die weniger das große Ganze gesehen hat, im Sinne von, wie beeinflusst auch unsere Politik die Realität dieser Menschen. Also ich glaube, ich war früher unbedarfter, vielleicht auch ein bisschen naiver. Und durch all diese Erlebnisse, die ich selbst erlebt habe, vor allem durch diese vielen, vielen Begegnungen, glaube ich, dass ich heute auf jeden Fall eine andere Reporterin bin, Menschen anders begegne. Und mein großer Wunsch ist ja nicht zu erzählen, oh, guck mal, in welcher Lebensgefahr bin ich hier, und diese Geschichte zu erzählen, sondern mein Wunsch ist, die Realitäten dieser Menschen sichtbar zu machen, die, wie ich finde, im deutschen Diskurs eine immer geringere Rolle spielen in unseren Debatten, und ich mein Privileg nutze, vor Ort bin, diese Menschen mir ihr Vertrauen schenken und ich das Glück habe, dann diese Geschichten nach Deutschland zu tragen. Das ist mein Anspruch. Mein Anspruch ist weder zu zeigen, guck mal, wie gefährlich, oh mein Leben, ich bin ja die taffe Kriegsreporterin, noch ist mein Anspruch, die große Geopolitik zu erklären. Mein Anspruch ist, die Geschichten der Menschen zu erzählen.
Aber lebt nicht die Aufmerksamkeit, die Sie dann für die Geschichten auch bekommen, auch davon, dass Sie sich selbst eben in diese Gefahr begeben?
Also das, glaube ich, gehört einfach dazu. Es ist eine Gefahr und man muss für sich auch immer neu entscheiden, bin ich bereit, mich dieser Gefahr auszusetzen. Und das tue ich auch jedes Mal wieder. Und natürlich macht es auch Sinn, in Teilen diese Gefahr darzustellen, damit die Menschen hier, in dem Fall Deutschland, weil das ist mein Publikum, auch verstehen, in welcher konstanten Gefahr die Menschen vor Ort leben. Ich bin die weiße Europäerin, die mit ihrem Pass sagt, boah, Mensch, ich gehe jetzt mal nach Afghanistan nach der Taliban-Machtübernahme, oder Assad ist gestürzt, ich fahre mal nach Syrien, oder ich bin im Camp im Libanon oder in Palästina. Aber ich sage danach 2-3 Wochen wieder, okay, ciao Leute, ich fahre jetzt wieder nach Hause oder fliege nach Hause und bin in meinem sicheren, schönen Bett. Diese Menschen vor Ort leben in dieser konstanten Gefahr, die ich euch hier gerade vermittle in meinen Beiträgen, in meiner Arbeit. Und ich glaube, dahingehend ist es wichtig, auch zu zeigen, wie gefährlich es vor Ort ist.
Was ist Ihnen denn eigentlich Ihr eigenes Leben wert im Vergleich jetzt zu der guten Geschichte oder auch der Aufmerksamkeit, die Sie auf diese Region lenken können?
Also mein eigenes Leben ist mir auf jeden Fall sehr viel wert. Ich liebe das Leben. Ich bin eigentlich ein sehr lebensfroher Mensch. Ich möchte auch leben, unbedingt. Und ich möchte mein Leben auch nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Ich glaube, wenn man dann in diesen Situationen vor Ort ist, und ich habe diesen Begriff vorhin schon mal verwendet, man ist in einem Funktioniermodus. Wenn ich mir vor Ort ständig klar machen würde, dieses Bewusstsein hätte, dass ich hier gerade an diesem Ort die Wahrscheinlichkeit größer ist, getötet zu werden, als wenn ich jetzt zu Hause in meiner Wohnung in Deutschland bin, dann könnte ich nicht vor Ort sein. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Man packt das wirklich weg. Also das ist eine Realität, das ist eine Wahrheit, das ist eine Erkenntnis, die wird weggepackt und dann bin ich einfach vor Ort und mache mein Ding. So, anders funktioniert das nicht. Aber an sich ist mir mein Leben schon viel wert.
Das habe ich mir gedacht, das geht ja eigentlich auch gar nicht anders, außer man ist... ja, lebensmüde, was sie offensichtlich nicht sind. So sehen sie zumindest nicht aus. Man weiß es nicht. Man kann den Leuten nicht in die Seele gucken, aber sie wirken überhaupt nicht so. Aber wenn sie sagen, ja, ihr Leben ist ihnen natürlich viel wert, sie wollen gerne leben und sie müssen das schon auch wegpacken, stellt sich für mich trotzdem immer die Frage, warum begeben sie sich dann in diese Situation? Also manche Reporter sagen, sie wollen eben die beste Geschichte von allen erzählen. Das ist offenbar ja nicht, sondern sie haben es vorher schon ein bisschen anders beschrieben. Aber trotzdem, also wenn sie das... Machen Sie nicht so eine Abwägung und denken sich, also ist es mir das wirklich wert, weil auch wenn Sie im Modus selbst das irgendwie wegpacken können, gibt es ja sicherlich die Momente, sei es dann im Hotel, sei es wenn Sie wieder in Polen sind, wenn Sie aus der Ukraine rausgereist oder in Ihrer Wohnung, wo es Ihnen ja bewusst wird.
Das ist eine gute Frage. Also es ist ja nicht so, dass ich mir irgendwann gesagt habe, als ich klein war, wenn ich groß bin, dann will ich Kriegsreporterin sein. Um meine Motivation zu verstehen, muss ich vielleicht ein paar Jahre zurückgehen, wenn das in Ordnung ist. Ich habe damals eine journalistische Ausbildung gemacht, ein Volontariat, so nennt man das, zur Zeit der sogenannten Flüchtlingskrise. Ich sage sogenannten, weil ich den Begriff per se schon ablehne, weil er einfach Menschen, die fliehen, direkt mit was Negativem, nämlich einer Krise assoziiert. Aber die Menschen kennen diesen Begriff und damals, 2015, 2016, habe ich diese Ausbildung gemacht. Und ich fand es so schrecklich, weil es die Zeit war, als sich der Diskurs in Deutschland verändert hat und Menschen mit Migrationshintergrund, geflüchtete Menschen immer mehr entmenschlicht wurden oder die Debatten versachlicht wurden. Und ich war da damals in dieser Ausbildung bei diesem Online-Medium und ich fand das so schrecklich und habe dann gesagt, nee, ich will das nicht. Ich will nicht diese Art von Berichterstattung machen und vor allem, ich will doch erstmal vor Ort sein. Ich will doch sehen, was bedeutet Flucht? Wie geht's den Menschen? Warum fliehen die und bin dann auf eigene Faust nach Griechenland, habe die Ausbildung abgebrochen. Und das war für mich ein sehr wichtiger Startpunkt. Ich habe dann sehr viel Zeit in Griechenland verbracht und habe dort diese Menschen kennengelernt, die geflohen sind aus Syrien, Afghanistan, Irak, Libanon und bin dann, und ich erzähle das etwas ausführlicher, weil sich daraus wirklich diese intrinsische Motivation bei mir gespeist hat, dass ich dann auf eigene Faust teilweise auch 2017 in meinen Sommerferien in den Irak bin, ein Jahr später auf eigene Faust in den Libanon, weil ich wirklich sehen und verstehen wollte und nochmals dieses Wort, weil es sehr wichtig ist, mein Privileg nutzen wollte. Sprich, das war bei mir eine sehr natürliche Entwicklung. Ich habe nicht gesagt, ich will jetzt eine krasse Kriegsreporterin sein.
Aber was wollten Sie da sehen? Also ich meine, Sie wollten sehen, wie es vor Ort ist oder wollten Sie sehen, wie es mit den Menschen wirklich geht? Weil es gibt ja durchaus auch Möglichkeiten, das von hier zu beobachten, zu lesen, Leuten zu folgen wie Ihnen. Es gibt ja auch andere, die so ähnliche Arbeit machen. Hätte man ja auch versuchen können, von zu Hause zu verstehen. Also um nochmal die Motivation genauer zu verstehen.
Ja, ich wollte schon einen Beitrag leisten in einem Diskurs, in einer Debatte, den ich zunehmend als schwierig empfunden habe. Weil ich eben das Gefühl hatte, dass auch Teile der Berichterstattung sehr einseitig sind, entmenschlichend sind und eben nicht das große Ganze sehen. Und um da einen wirklichen Beitrag als Journalistin, aber auch als Mensch zu leisten, muss man vor Ort sein und muss mit den Menschen sprechen und diese Geschichten nach Deutschland tragen. Da bringt's mir nicht, irgendwo in der Redaktion in München zu sitzen und irgendwelche Behauptungen zusammen zu hacken oder irgendwelchen Leuten auf Social Media zu folgen. Also ich will ja in meinem Anspruch als Journalistin einen Beitrag in diesem Diskurs leisten und dafür muss ich vor Ort sein.
Sie haben jetzt ja schon erzählt, Sie waren 2016 dann in Griechenland, unter anderem in Idomeni, in dem Geflüchtetenlager. Und da kommt in Ihrem Buch auch vor, dass Sie dann Norbert Blüm getroffen haben. Manchen heutzutage muss man vielleicht Norbert Blüm erklären. Also ehemaliger CDU-Politiker, lange Jahre Minister für Arbeit und Soziales, mittlerweile auch gestorben, 2020 gestorben. Ich erwähne es nur deswegen, weil Sie dann sagen, Norbert Blüm war einer, der immer auf das C in der CDU beharrt hat. Ja, und das interessiert mich, weil da bin ich natürlich als hier christlicher Podcast und so weiter hängen geblieben, weil es mich interessiert hat, was Sie damit eigentlich meinen. Also was Sie denken, dass er damit meinte, dass er auf diesem C in CDU beharrt hat.
Also das hat er meines Erachtens zu 100% bis zu seinem letzten Tag. Norbert Blüm hat auf das C in seiner Partei geachtet und es wirklich gelebt. Ganz einfach gesagt, wenn es um Nächstenliebe geht, wenn es darum geht, den Menschen erstmal als Menschen zu begreifen und nicht als Migrant und nicht als Krise und nicht als Gefahr und wie auch wirklich große Teile dieser Partei, der CDU und CSU, über Mitmenschen sprechen, über Menschen mit Migrationshintergrund, Geflüchtete, da wird mir wirklich Angst und Bange und das hat mit christlich und Nächstenliebe überhaupt nichts mehr zu tun. Und Norbert Blüm hat das eigentlich sein ganzes Leben lang gemacht. Er ist früh damals mit meinem früheren Chef in den Sudan gereist, um dort auf die Lage aufmerksam zu machen. Er war viel in den palästinensischen Gebieten. Er war in Afghanistan unterwegs, im Irak. Es war ihm immer ein Anliegen, diese Realitäten hier sichtbar zu machen. Und zuletzt dann eben damals, und da habe ich ihn kennengelernt, in dem Geflüchtetenlager Idomeni an der griechisch-mazedonischen Grenze, da war er schon Anfang 80 und also er hatte PR wirklich nicht mehr nötig. Er war kein aktiver Politiker mehr und er hat damals gesagt, ich muss da jetzt hin. Ich muss zu den Menschen. Ich will sehen, wie es denen geht, wie die dort leben und ausharren. Und ich möchte mich, meine Plattform, meine Diskursmacht nutzen, um darauf aufmerksam zu machen, auf dieses Elend, das dort auf europäischem Boden passiert. Und Entschuldigung, wo haben wir denn heute noch solche Politiker?
Aber dann haben Sie ja aber ein sehr positives Bild vom Christentum, weil das war das, was ich so ein bisschen rausgezogen habe. Also man kann ja, wir brauchen ja nur in die USA heutzutage gucken, es gibt ja ganz verschiedene Auslegungsarten dessen, was es bedeutet, christlich zu sein. Ja. Aber das ist dieser Norbert Blüm, Sie sagen Nächstenliebe, haben Sie damit verbunden. Ist denn, Sie sind ja, glaube ich, in Bayern aufgewachsen, ist ja ein katholisches Land immer noch, auch wenn es sich vielleicht ein bisschen ändert heutzutage. Ist Ihnen das in Ihrem Aufwachsen irgendwo begegnet, dieses positive Bild vom Christentum, was Sie ja offenbar mit sich führen?
Ehrlicherweise nicht. Ich komme aus einer Familie, wo ich glaube, alle aus der Kirche ausgetreten sind. Ich bin auch nicht besonders religiös erzogen worden. Aber ich hatte eine Mama, die mir genau diese Werte immer vorgelebt hat, die am Ende, wie ich in meinem Empfinden schon, auch nicht nur christliche Werte sind, aber auch christliche Werte. Und das ist vor allem Nächstenliebe, Gutes für den anderen tun. Meine Mama zum Beispiel hat, da war ich Jugendliche, ehrenamtliche Sterbebegleitung gemacht. Also die hat sich einfach umsonst über Jahre an die Betten von Menschen gesetzt, weil die sonst niemanden mehr hatten und sie in den Tod begleitet. Ich werde nie vergessen, sie hat dann einmal, ich habe damals mein Abitur gemacht und meine Facharbeit über Hermann Hesse geschrieben und die Lyrik von Hermann Hesse. Und dann hat sie einem Mann, der Hermann Hesse geliebt hat und in seinen letzten Tagen vor dem Tod war, diese Facharbeit vorgelesen und er war total glücklich. Und meine Mama hat auch lange in der Altenpflege gearbeitet, wie gesagt, sehr viel ehrenamtlich gemacht. Und das, glaube ich, ist schon ein Mensch und auch der wichtigste Mensch in meinem Leben davon abgesehen. Und das, was sie mir vorgelebt hat, das hat mich sehr, sehr geprägt auf jeden Fall. Und mein Bild vom Christentum ist, obwohl ich jetzt nicht religiös erzogen wurde, groß geworden bin, dahingehend schon ein positives im Sinne von Menschlichkeit leben, Nächstenliebe praktizieren, ja.
Können Sie sich noch erinnern, wie Sie das fanden als Jugendliche, dass Ihre Mutter diese Sterbebegleitung gemacht hat? War das eher so, wow, beeindruckend oder vielleicht hatte das auch was eher Abschreckendes, weil ja, man geht ja nicht immer ganz einfach mit dem Thema Tod und Sterben um.
Ich war total beeindruckt, bin ich bis heute, aber ich wollte eigentlich nicht so überwissen, weil ich wiederum ein Mensch bin, der unfassbare Angst vor dem Tod hat. Passt jetzt vielleicht gar nicht zu dem, worüber wir vorher gesprochen haben, aber ich bin auch ein totaler Hypochonder, ich habe Angst vor Krankheiten. Meine Schwester ist Ärztin. Die lebt jeden Tag ihr Leben im Krankenhaus. Ich habe schon gefühlt lauter Krankheiten in meinem Kopf, wenn ich nur ins Krankenhaus gehe. Also da bin ich wirklich der komplette Gegenentwurf zu beiden auf verschiedenen Ebenen. Und deswegen habe ich so großen Respekt und hatte ich damals auch von meiner Mama, dass sie das tut, weil ich mich mit dem Tod gar nicht auseinandersetzen möchte.
Außer journalistisch ja offenbar, weil ich meine, Sie begegnen ja dem Tod in vielerlei Hinsicht, wenn Sie in diese Regionen fahren.
Total, total. Das ist ein Unterschied, ob ich da vor Ort bin und eben ne, meine Selbstwirksamkeit auf meine Art und Weise leben kann. Darum geht's ja, glaube ich, sehr, sehr viel. Bei meiner Mama wahrscheinlich dann ist es das Leben einer Selbstwirksamkeit auf anderer Ebene, indem sie eben sagt, ich begleite hier einsame Menschen auf ihren letzten Tagen. Das ist ihr Weg. Für mich wäre das unvorstellbar, aber ich habe davor großen Respekt.
Interessanterweise kommen in Ihrem Buch an manchen Stellen Zitate aus, ich sage jetzt mal, heiligen Schriften vor, sowohl aus dem Alten Testament der Christen oder der Tora, wie man es jüdisch nennt, oder der Koran, Neues Testament, einmal wird der Dalai Lama zitiert. Da habe ich mich gefragt, warum ausgerechnet zitieren Sie die?
Weil ich glaube, ich dem Leser und der Leserin auf einfachem Weg zeigen wollte, ohne mit moralischem Zeigefinger und ohne Abhandlungen über Religionen zu halten, dass es in all diesen Religionen und in diesen Schriften Aufrufe zur Menschlichkeit und zur Nächstenliebe gibt. Ich glaube, das sollte einfach nur ein Stilmittel sein, um an dieses Vereinende zu erinnern.
In vielen der Gebieten, in die Sie da gereist sind, vor allem ja im Nahen bzw. im Mittleren Osten, spielt ja Religion auch eine große Rolle. Man weiß immer nicht genau, was ist Religion, was ist Kultur, was ist Politik. Es ist alles durcheinander, aber zu sagen, Religion würde keine Rolle spielen, wäre auf jeden Fall falsch. Wie nehmen Sie das wahr? Ist das eher etwas, was hinderlich ist, was den Konflikt verschärft? Weil ja Religion, wie wir wissen, auch die Leute dazu führt, Dinge absolut als wahr anzunehmen oder in Positionen zu versteifen, die man ja als Außenstehender eher merkwürdig findet oder ablehnend, oder hilft es den Menschen?
Also auf großer politischer, geopolitischer Ebene ist, glaube ich, Religion ein, weil sie von den Menschen eben falsch interpretiert wird, wie ich finde, auf jeden Fall ein Kriegstreiber. Im Kleinen erlebe ich es ganz anders. Nehmen wir die Menschen in Gaza, mit denen ich viel in Kontakt bin, aber auch Freunde von mir aus dem Libanon, die religiös sind. Wie oft höre ich eine gewisse, wie formuliere ich das am besten, eine Überzeugung, dass Gott schon weiß, was richtig ist, dass Gott auf uns aufpasst, in dem Fall Allah, und dass am Ende alles gut werden wird. Eine meiner engsten Freundinnen, die musste jetzt schon mehrfach fliehen im Libanon in diesem Krieg, sie ist Schiitin und lebt in diesem Viertel, das von Israel zwangsevakuiert wurde und die Menschen vertrieben wurden. Und ich spreche regelmäßig mit ihr und sie sagt immer, Alhamdulillah, uns geht es gut. Und das ist aber nicht dahingesagt. Sie meint es aus tiefstem Herzen. Ich bin so dankbar, lieber Gott, dass wir noch leben. Uns geht es doch gut im Vergleich zu den anderen. Danke dir, Gott, dafür. Und das ist etwas, das ich sehr, sehr oft erlebe. Und wenn wir auf Gaza gucken, welche Grauen die Menschen dort seit Jahren erleben. Und ich erlebe in den Gesprächen oft, dass es der Glaube an ihren Gott ist, der sie wirklich am Leben erhält. Also der ihre, jetzt muss ich es nochmal sagen, ihre Seelen am Leben erhält. Und für mich als Mensch, der nicht religiös ist, stehe ich auch da ehrlicherweise zum einen mit großer Bewunderung und es berührt mich auch. Obwohl ich nicht religiös bin, finde ich das unfassbar berührend, dass dieser Glaube diese Menschen über diese Katastrophe tragen kann.
Sie haben es ja schon mehrmals gesagt, dass Sie nicht religiös sind, aber können Sie mit dem Begriff Gott nichts anfangen? Also haben Sie so, Sie können sich nicht vorstellen, dass es so etwas gibt oder irgendwie glauben Sie an etwas, könnte man auch fragen.
Also ich werde nie vergessen, das hat sich so in mich reingeprägt in der Schule. Ich weiß auch nicht, warum genau dieser, man spielt ja alle Gottesbeweise durch und ich werde niemals Thomas von Aquin vergessen, weil unser Lehrer das damals so schön erzählt hat mit den Dominosteinen. Das ist, glaube ich, hoffe ich, Sie nicken.
Also ich weiß jetzt nicht, welchen Sie meinen, aber den kosmologischen oder welchen Gottesbeweis Sie meinen. Aber
der Gottesbeweis vom unbewegten Beweger. Ja. Sprich, und das konnte ich mir damals so schön vorstellen, man hat eine Reihe von Dominosteinen und irgendwer muss ja damals den ersten Stein bewegt haben. Es hat mich ehrlicherweise damals schon nicht so recht überzeugt. Ich glaube nicht an den einen Gott. Ich würde mich aber auch nicht als atheistisch bezeichnen. Wahrscheinlich eher agnostisch. Ich glaube, dass da was ist. Ich glaube, also eigentlich habe ich auch eine sehr große wissenschaftsliebende Seite in mir. Aber es gibt auch diesen anderen Anteil in mir und der möchte glauben, dass da noch mehr ist und dass nicht alles nur mit dem Urknall zu begründen ist und dass es Schicksal gibt und dass nicht alles Zufall ist und dass es Verbindungen zwischen Menschen gibt oder all diese Dinge, die nicht zu erklären sind. Ja, Sie sehen, ich bin da selber nicht so ganz gefestigt.
Aber als liberaler Theologe würde ich natürlich sagen, es gibt überhaupt keinen Widerspruch zwischen Urknall und Religiosität, weil man ja den Glauben nicht unbedingt verstehen muss, dass er jetzt den Urknall ersetzt, sondern dass er einfach das Göttliche oder wie man das Zeichen bezeichnen will, da einfach zustande kommt, da sozusagen zum Vorschein gekommen ist und sich dann, wie auch immer man das dann genau beschreibt, ob man es jetzt muslimisch, jüdisch, christlich, oder ganz anders beschreibt, von uns erspürt wird auf diesen Wegen, die uns andere Menschen vorgelebt haben. Ja, also ich würde da jetzt keinen Widerspruch empfinden.
Okay.
Ich habe auch deswegen nochmal danach gefragt, weil ich ja, Sie haben das ja jetzt schon an mehreren Stellen angedeutet, es ist ja schon so eine gewisse Art von, wie nenne ich es jetzt, vielleicht auch, vielleicht nehme ich den Begriff der Nächstenliebe auf. Also es gibt, Nächstenliebe ist Ihnen wichtig, so, das muss man nicht religiös deuten, kann man aus verschiedensten Gründen Nächstenliebe leben wollen. Aber gleichzeitig, wenn man so ein bisschen abstrakt drüber nachdenkt, ja, kann man da zu dem Punkt kommen, warum eigentlich? Also was ist das eigentlich? Warum, woher kommt unsere Verpflichtung, anderen Menschen liebend gegenüberzutreten? Woher kommt, ja, Menschenrechte kommen in Ihrem Buch oft vor. Also die Idee der allgemeinen Menschenrechte ist ja auch unterschiedlich begründbar. Aber eine starke Begründungsweise ist ja auch, dass man sagt, naja, allen Menschen kommt eine Würde zu. Und diese Würde, was ist das? Naja, man sagt, Christian, das ist die Ebenbildlichkeit Gottes. Also im Menschen zeigt sich das Göttliche. In jedem Menschen ist es drin. Und das kann man dem anderen nicht wegnehmen, wie auch immer. Deswegen, ja, christliches Denken könnte ein Impulsversuch sein, aber es gibt natürlich andere. Deswegen habe ich nochmal gefragt, woher kommt das eigentlich, dieser Impuls, dem anderen, ja, diese Nächstenliebe verfolgen zu wollen?
Ich glaube, multikausal, und über einiges haben wir gesprochen. Die Mama als Vorbild, das zunehmende Bewusstsein über mein eigenes Privileg, dass ich eben nicht um meine Würde kämpfen muss, dass ich nicht um meine Menschenrechte kämpfen muss. Ich lebe ein Leben als Frau in Deutschland. Ich habe alles. Ich muss nicht mit irgendeinem Staat darüber diskutieren. Ich muss nicht um meine Frauenrechte hier kämpfen. Ich lebe in einem System, wo mir diese Würde zuteil wird. Und dass ich das so in dieser Absolutheit spüre, konnte ich erst durch das Erleben vor Ort, an diesen Orten, wo das keine Selbstverständlichkeit ist. Und das habe ich einfach sehr bewusst wahrgenommen. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich möchte nicht sagen, diesen Kampf führe, weil ich bin Journalistin, aber dass ich meinen Beitrag leiste. Und ich weiß, mein Papa hat früher immer gesagt, was ich da eigentlich mache, und du kannst doch nicht die Welt retten, Sophia. Vor allem, als ich damals dieses Volontariat, dann diese journalistische Ausbildung abgebrochen habe, das hat nicht nur zu Freude geführt. Und ich habe zu ihm gesagt, Papa, ich weiß, ich kann nicht die Welt retten, aber ich kann meinen Beitrag leisten. Und ich glaube, wenn, nehmen wir so einen Beitrag aus einem, einfach nur aus einem kriegischen Geflüchtetenlager, wo man zeigt, wie die Kinder dort leben. Wenn das nur bei einem Leser, bei einem Zuschauer dazu führt, dass er nochmal neu nachdenkt, neu in sich reinfühlt und vielleicht doch noch diese kleine Insel der Empathie entdeckt, die überlagert ist eben von diesen verrohten Debatten, die ja auch zu verrohten Gedanken führen, dann hat sich's für mich schon gelohnt.
Ich weiß nicht, ob ich es mir einbilde, aber ich glaube, in Ihrem Buch kommt auch der Begriff der Haltung vor. Sozusagen, das ist Journalismus mit Haltung. Oder ich habe es irgendwo in einem anderen Podcast gehört, in dem Sie eingeladen waren, dass Sie darüber gesprochen haben. Wenn das also das ist, was Sie für sich annehmen würden, was ist das denn eigentlich aus so einer Haltung? Also wie beschreibt man sowas?
Ja, es ist so, dass ich in der Vergangenheit öfter mir vorgeworfen wurde, dass ich zu aktivistisch sei oder eben dann auch Haltungsjournalismus, der irgendwie inzwischen auch recht negativ besetzt ist, dieser Begriff. Und die einzige Antwort, die ich darauf geben kann, wenn Aktivismus oder wenn Haltung oder wie auch immer wir es nennen wollen, bedeutet, sich für die Unverhandelbarkeit von Menschenrechten, von Frauenrechten, von Menschenwürde, von internationaler Weltordnung und Völkerrecht einzusetzen, darauf zu pochen und ganz klar zu benennen, wenn all das nicht eingehalten wird, wenn das zu viel Haltung ist, dann bin ich super gerne eine Haltungsjournalistin. Ich bin nicht der Ansicht, dass es, also ich glaube, es ist eigentlich Bürgerpflicht. Ich glaube, es ist Pflicht eines jeden Menschen, egal ob ich Journalistin bin oder nicht, aber ich finde, es ist auch Pflicht im Journalismus, irgendwo ja auch die vierte Gewalt zu sein, machtkritisch zu sein, Unrecht zu benennen. Und das ist für mich Journalismus, und so versuche ich ihn zu leben.
Nun kommen in Ihrem Buch ja wirklich viele grausame Dinge vor. Sie haben jetzt schon mehrmals auch die Kinder erwähnt. Also ich hatte es beim Lesen auch das Gefühl, dass es so einen Schwerpunkt, sage ich jetzt mal, darauf gibt, dass das Leid von Kindern thematisiert wird, dass Sie erzählen, wie, in welchen schwierigen bis sehr schlimmen Situationen Sie Kindern begegnen. Und also all diese Dinge kommen vor, und gleichzeitig wollten Sie das Buch offenbar nicht ohne Hoffnung beenden, weil das letzte Kapitel trägt in der Kapitelüberschrift das Wort Hoffnung, und da gibt es ein Zitat: Der Mensch ist Mensch, darin liegt unsere Hoffnung. Ja, vielleicht können Sie was erzählen über dieses Zitat. Wie kam es zu diesem Zitat und was bedeutet das Zitat?
Ja, ich wollte es aber nicht nur mit Hoffnung beenden, weil es sich gut liest, sondern weil ich sie wirklich in mir trage. Also das einmal vorweg. Ich war, während ich dieses Buch geschrieben habe, mit meinem Papa in der Oper hier in München. Ich bin jetzt nicht so die Operngängerin, aber meinem Papa sehr gerne und den begleitet man dann auch. Mein Papa ist auch schon über 80 und ist dann so gemeinsame Zeit. Und er hat mich in diese Oper mitgenommen, die zur Zeit des Nationalsozialismus spielt. Und es gibt eine Szene, wo Frauen, die jüdische Frauen, die von der Zwangsarbeit zurück in die Baracke kehren und dann im Chor singen, haltet aus, auch in dieser Hölle. Und dann gibt es eine Protagonistin, eine Frau, die heißt Martha, auch eine jüdische Frau, die von der Zwangsarbeit zurückkehrt. Und sie sagt dann, nachdem der Chor gesungen hat, der Mensch ist doch ein Mensch, darin liegt unsere Hoffnung. Und ich kann das gar nicht genau beschreiben, aber mich war es damals in diesem Moment geschehen, im Sinne von, ich dachte mir, ja, der Mensch ist doch ein Mensch. Ich finde das doch sehr, sehr wichtig, weil...
Das habe ich weggelassen, ja.
Das ist gar nicht schlimm.
Gut, dass Sie es nochmal betonen.
Das ist gar nicht schlimm, weil... Wenn ein Mensch wie Martha, die das Grausamste erlebt hat und in diesem KZ ist, sagt, ihre Hoffnung ist der Mensch. Also wenn sie das kann, dann finde ich, ist es eigentlich auch Pflicht von allen anderen. Und Martha ist in dem Fall eine abstrakte Figur, aber ich habe ganz viele Marthas in dieser Welt getroffen. Ich werde nie vergessen, als ich nach dem 7. Oktober nach Israel und Westjordanland bin und zwei ganz kurze Begegnungen. Die eine war mit einer freigelassenen israelischen Geisel, Margalit. Und ich durfte sie treffen und interviewen. Und ich habe sie gefragt, ob sie noch an den Frieden glaubt. Und sie hat zu mir gesagt, als eine Frau, die in den Tunneln der Hamas war und befreit wurde, sie hat zu mir gesagt, dass sie an den Frieden glaubt. Frieden macht man mit Feinden und nur wenn es diesen gibt, wird es allen gut gehen. Auf der anderen Seite habe ich einen Mann, Abed, im Westjordanland getroffen, dessen Familie von radikalen Siedlern wenige Tage nach dem 7. Oktober getötet wurde. Und er hat ähnliche Worte verwendet. Auch er hat gesagt, der einzige Weg ist Frieden und er glaubt daran. Also Menschen, die das Schlimmstmögliche erlebt haben und trotzdem an Frieden glauben und in dem Sinne eben an den Mensch glauben, dass der Mensch in der Lage ist, Frieden zu stiften, dass er nicht nur zerstört, sondern dass er auch heilen kann, dass er Nächstenliebe lebt, Mitmenschlichkeit lebt, dass er zur Empathie in der Lage ist. Und ich glaube da auch fest dran.
Das wäre jetzt nämlich die nächste Frage gewesen, was diese Hoffnung ist, von der Sie ja gesagt haben, Sie wollen nicht nur ein Buch haben, sondern Sie tragen sie auch in sich. Also ist das eher so ein unbestimmter positiver Weltbezug, sage ich jetzt mal etwas abstrakt, also dass man denkt, es kann auch wieder besser werden, oder richtet sich das auf etwas Konkretes, also Hoffnung eben auf Frieden oder was auch immer es sein könnte?
Also ich glaube, das Entscheidende für mich ist, woraus speist sich das? Weil man kann ja sagen, hey, Sophia, du erlebst ja nur die schlimmsten Dinge vor Ort. Du bist in Kriegsregionen, in Krisenregionen. Die Menschen haben Angst vor den Bomben am Himmel, haben kaum zu essen und alles ist schrecklich. Und das versuche ich auch in meinem Buch zu beschreiben. Gerade an diesen Orten habe ich so viel, und ich weiß, das klingt vielleicht erstmal seltsam, aber es ist genauso, so viel Schönes in der menschlichen Begegnung erlebt, wie ich es hier auf deutschen Straßen ehrlicherweise weniger erlebe. Ich habe erlebt, dass Menschen, die kaum noch was haben, viel mehr bereit sind zu teilen. Ich werde das nie vergessen. Ich war damals viele Monate in Idomen, in diesem Lager, das ja aus dem Nichts entstanden ist. Die Menschen hatten erstmal gar nichts. Sie hatten ein Zelt im besten Fall. Und dann hat sich da so nach und nach eine kleine Infrastruktur entwickelt und jemand hat Feuer gemacht oder hatte einen Gaskocher, der nächste hatte eine Pfanne, der andere hatte von irgendwoher, ich weiß nicht, Gemüse und oder einen Tee. Und es war immer so, komm Sophia, iss mit uns, trink mit uns. Also Menschen, die kaum was haben, so viel, so sehr in der Lage waren zu teilen und Mitmenschlichkeit zu leben. Und das ist nur ein Beispiel. Das erlebe ich immer und immer und immer wieder an diesen Orten. Und wie kann ich da nicht hoffnungsvoll sein, wenn ich sehe und spüre und erlebe, zu was der Mensch in der Lage ist, auch in der eigentlichen Hoffnungslosigkeit.
Das war eigentlich ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Frau Meyer, dass Sie Gast in unserem Podcast waren.
Vielen lieben Dank.
Das war über das Ende Folge 62. Wir hoffen, es hat Ihnen wieder gefallen. Wenn Sie es noch nicht gemacht haben, bewerten Sie den Podcast bitte. Am besten 5 Sterne geben auf Apple Podcasts oder Spotify oder wo auch immer Sie den Podcast hören. Und schreiben Sie uns, wenn Sie Anmerkungen haben, wenn Sie Fragen haben oder wenn Sie einen Gast vorschlagen wollen, an podcast@chrismon.de. Und folgen Sie Chrismon auf Instagram, um immer up to date zu sein. bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie mutig. Dieser Podcast ist nur möglich dank Ihrer Unterstützung. Wenn Sie noch nicht dabei sind, werden Sie digitalabonnent unter chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.